Liebe Gemeinde, wenn 2015 nicht unsere Grenzen geöffnet worden wären, dann könnten wir heute einige der Menschen, die heute Zeugnis gegeben haben, nicht taufen. Unser Leitbild als Gemeinde hat 6 Leitwerte und ein Leitwert heißt Vielfalt umarmen. Gilt das auch fürs Essen? Gehörst du zu den Menschen, die auch manchmal was Exotisches ausprobieren oder bleibst du lieber bei deiner Speisekarte beim Bewährten? Als Familie probieren wir gerade vegetarische Gerichte aus und vor kurzem hat meine Frau ein Tofu-Gericht ausgesucht. Da ich bei uns für den Einkauf zuständig bin, stand ich jetzt wie der Ochs vom Berge vor der großen Kühltheke und suchte nach dem richtigen Tofu. Aber noch komplizierter war die Suche nach den Artischocken im Glas. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sofort wissen, wie das aussähe und was Artischocken sind. Für mich, ich musste erstmal im Laden googeln, wonach ich überhaupt suchen muss. Und schon der Anblick in diesem Glas war mir etwas suspekt. Und als wir dann zu viert die Pfanne kosteten, ihr habt ja ein Bild, da waren 3 von uns entschieden der Meinung, das wäre ganz lecker, wenn nicht diese glitschigen Artischockenherzen da drin wären und eben noch manch anderes. Also das Gericht hat es nicht auf unsere Speisekarte regelmäßig geschafft. Vielfalt umarmen, auch beim Essen. Geröstete Ameisen in Schokoladensoße. Die habe ich tatsächlich schon mal gegessen. Aber bei den Krähenfüßen, da habe ich dann höflich Nein gesagt. Jeder von uns kennt das Gefühl von Fremdheit, ja sogar von Ekel. Jeder hat eine Schwelle. Vielfalt umarmen, das fällt uns nicht einfach leicht, oder? Warum spreche ich überhaupt jetzt übers Essen? Weil Liebe durch den Magen geht, weil Gastfreundschaft unkompliziert und schön am Tisch miteinander essen und reden gefeiert wird. Und weil Gott einen der berühmtesten, etablierten, konservativen, strengen Christen dazu bewegt hat, Vielfalt zu umarmen durch eine Vision vom Essen. Die Geschichte, von der ich heute erzählen möchte, hat ohne Übertreibung Weltgeschichte geschrieben. Es ist eine Bekehrungs-, eine Umkehrgeschichte. Mitten im Leben erfährt ein Mensch eine Umkehr. Aber nicht jemand, der neu bekehrter ist, der Jesus erst kennenlernt, der sondern im Glauben ist, der schon lange dazugehört. Und Petrus wollte keine Fremden in der Kirche. Petrus wollte in seiner Kirche keine Fremden. Aus anderen Völkern. Petrus, griechisch Fels, erlebt eine Umkehr von der Enge zur Weite. Und wir erfahren, wie der Glaube an Jesus Christus eine Erweitung erfährt in Apostelgeschichte 10, ein historischer Befreiungsprozess. Christliche Mission wächst hier aus jüdischem Mutterboden heraus. Und auf einmal werden nicht nur Juden Christen, sondern Heiden. Petrus, Judenchrist, wollte keine Fremden in seiner Kirche. Die ersten Risse zwischen Christen bildeten sich schon aufgrund der Frage, woher kommst du? Aus welchem Volk kommst du? Welche Herkunftsgeschichte hast du? Warst du vorher Jude oder Heide? Wer darf überhaupt zu Christus gehören? Und welche Regeln und Gesetze gelten dann danach? In meiner letzten Predigt zu Johannes 17 über die Einheit der Christen habe ich über Faktoren gesprochen, die Einheit behindern und fördern. Weil Einheit ist immer gefährdet. Denn wir grenzen uns in der Regel ab. Menschen suchen Sicherheit durch Abgrenzung. Identität durch Grenzen. Eine Grenze, was erlaubt ist und was nicht. Wer dazugehören darf und wer nicht. Aber Gott, er versucht, unsere Sicht der Grenzen zu weiten und eine noch größere Perspektive zu gewinnen mit dem Blick für das gemeinsame Zentrum. Wenn wir also jetzt Apostelgeschichte 10 hinterherdenken, werden wir entdecken, wie Gott durch seinen Geist einen neuen Wind wehen lässt und Vielfalt nicht eklig, sondern liebenswert wird. Deshalb erstens, Gottes Reich ist größer als der eigene Horizont und größer als unsere Gemeinde. Ja, die These ist, Gott erscheint auch Menschen außerhalb unserer Kulturgrenzen und außerhalb unserer Gruppengrenzen. Ich lese aus Apostelgeschichte 10, ab Vers 1. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius. Er war ein Hauptmann der sogenannten italischen Kohorte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft an den Gott Israels glaubte. Er half den Armen im Volk durch großzügige Gaben und betete regelmäßig zu Gott. Eines Nachmittags, ungefähr um die 9. Stunde, hatte Cornelius eine Erscheinung. Ganz deutlich sah er einen Engel Gottes. Der trat bei ihm ein und sagte:
Cornelius.
Erschrocken starrte Cornelius den Engel an und fragte: Was willst du, Herr? Der Engel antwortete:
Gott hat deine Gebete und deine Gaben für die Armen mit Wohlgefallen aufgenommen, wie Weihrauch, der zu ihm emporsteigt. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe. Sie sollen einen gewissen Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus direkt am Meer liegt.
Dann verließ ihn der Engel wieder, der mit ihm gesprochen hatte. Cornelius rief zwei seiner Bediensteten und einen frommen Soldaten aus seiner Leibwache. Er erklärte ihnen, was sie zu tun hatten, und schickte sie nach Joppe. Cornelius ist ein Soldat und ein Fremder. Er ist ein Italiener und ein Römer. Er ist Besatzer und Herrscher. Und vor ihm stehen die Soldaten schramm. Aber es entspricht nicht dem Klischee von einem Römer, von einem Heiden. Er betete nämlich nicht zu Jupiter und Dana, sondern er ging ab und zu in die jüdische Synagoge. Er betete zum Gott Israels. Und mit seiner ganzen Familie lebte er schon fromm, vom Tischgebet über Opfer. Und als wohlhabender Mann lebte er trotzdem keine spätrömische Dekadenz. Für ihn war das selbstverständlich, vom Reichtum zu teilen, Opfer zu geben, Almosen. Cornelius, er passt nicht in das Klischee vom unerreichten Heidenvolk. Gott ist schon bei ihm. Und so begegnet ihm Gott in einer Engelserscheinung. Ihm erscheint ein Himmelsbote. Gott hat deine Gebete und deine Gaben für die Armen mit Wohlgefallen aufgenommen. Betrachten wir Cornelius aus Sicht von Petrus, des Etablierten, dann schütteln Petrus ungläubig den Kopf. Gott gehört Gebete außerhalb unseres Dunstkreises, außerhalb unserer Kultur, und ihre guten Taten kann er gut finden? Sollte Gott einem Katholiken oder einem Lutheraner oder einem Methodisten begegnen? Sollte Gott einem Moslem begegnen? Geht das nicht zu weit? Gottes Reich ist größer als unsere eigenen Grenzen und unsere Gemeinde. Gott erscheint Menschen außerhalb unserer Gruppen- und Kulturgrenzen und auch Konfessionsgrenzen. Und Cornelius ist ein Grenzgänger und er fordert jetzt zwei Männer auf, Gott fordert ihn auf, zwei Männer loszuschicken, um eine ganz besondere Begegnung zu ermöglichen. Im Taufzeugnis eben haben wir auch von angedeutet bekommen, dass Gott durch Träume spricht, ganz oft auch zu Moslems. Träume gehören nicht in die Mottenkiste der Geschichte. Ich erinnere mich an den Traum von Moschen. Er kam zu mir als Pastor damals in Ilmenau zu und erzählte mir, wie er in einem Traum in einer Schlange stand und wartete auf etwas Besonderes. Und dann kam eine Person von außen und rief zu ihm aus der Schlange und sagte zu ihm: Was wartest du hier? Ich bin doch da. Und Moschen war sofort klar, dass das Jesus war, der ihm diese Frage stellte. Moschen war Moslem, er war Flüchtling aus dem Iran und Gott hat zu ihm geredet durch einen Traum. Und nun war er Christ geworden, durch einen Traum, traumhaft schön. Und er ließ sich taufen und der Himmel war offen. Und diese Geschichten gehen weiter und wir werden Zeuge davon, wie Gott sogar in anderen Religionen spricht. Wo ich Vorbehalte und Ängste vor Fremden habe und Unbekannten, da ist Gott schon da. Da hat Gott schon mit seiner Geschichte begonnen. Und deswegen stellt uns Gottes Wirken an Cornelius auch in Frage. Wo halten wir Abgrenzung gegenüber anderen fest, die auf Vorurteilen beruhen? Da könnte Gott doch gar nicht sein. Da könnte Gott doch gar nicht wirken. Zweitens, ein Traumgesicht führt zu einer neuen Einsicht. Apostelgeschichte 10, Vers 9. Es war am nächsten Tag um die sechste Stunde. Die Männer waren noch unterwegs, die Männer von Cornelius, hatten Joppe aber schon fast erreicht. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Da bekam er Hunger und bat um etwas zu essen. Und während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Erscheinung. Er sah den Himmel offen, daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Arten von Vierbeinern, dazu auch Tiere, die über die Erde kriechen und Vögel des Himmels. Eine Stimme sprach zu ihm:
Steh auf, Petrus, schlachte und iss.
Petrus erwiderte: Auf gar keinen Fall. Herr, ich habe noch nie etwas Unvorschriftmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte:
Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unvorschriftsmäßig nennen.
Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert und gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Also während die Boten des römischen Soldaten, der ab und zu in die Synagoge geht, unterwegs sind, tut der fromme, der orthodoxe, der strenggläubige, rechtgläubige Petrus das, was er immer zu tun pflegte. Er steigt aufs Dach und betet. Petrus will beten, aber sein Magen knurrt. Ist immer schlecht, wenn man Hunger hat beim Beten und die Erzählung beginnt ganz menschlich. Unsere hohen geistlichen Ideale der stillen Zeit, die wir an uns und andere Vorbilder richten, bestehen häufig nicht den Praxistest. Er betet, der Magen knurrt, er tut das Naheliegende, er lässt sich schon mal ein Essen bereiten. Und während die Düfte aus der Küche hochsteigen aufs Dach, versucht er immer noch intensiver zu beten. Und dann hat er auf einmal Essen vor Augen. Fleisch, verschiedene Sorten Fleisch, darf man heute gar nicht mehr sagen. Heute würde die Geschichte anders erzählt werden. Also Fleisch, schon gar nicht Hühnchen und so. Ne? Na gut, man könnte denken, er hat Halluzinationen. Ja, die Geschichte wird mit Humor erzählt und Hintersinn. Wer sich diesen betenden Petrus vorstellt, wie ihm der Mund wässrig wird und dann diese große Tischlein-Deck-Dich-Vision, all you can eat, du darfst alles essen, Fleisch satt, der wird zum Schmunzeln kommen. Aber diesem festgefahrenen Petrus begegnet Gott durch einen Tagtraum, durch ein Traumgesicht beim Beten. Und dieser Traum, der hat nicht das Ziel, dass er sich besser fühlt emotional oder dass er ein Event hat, sondern Gott nutzt hier ganz kreative Weise, um ihn zu verändern. In seinem Standpunkt. Petrus soll aus seiner himmlischen Vision eine irdische Schwelle überwinden. Er soll seinen Ekel ablegen, seine Abgrenzung, seine Abwehr im irdischen Alltag. Petrus hatte Berührungsängste. Petrus dachte exklusiv. Er wusste, was richtig ist, was rechtgläubig ist. Und er wusste, wer dazugehören darf. Er wusste, rein und unrein zu unterscheiden. Und er meinte das nicht nur bezogen auf Speisegesetze, sondern auch auf Menschen. Dieses Unterscheidungsvermögen war an sich gar nicht schlecht. Konsequent wollte er Christ sein, die Heiligkeit Gottes nicht beschmutzen. Aber immer wenn aus Eifer Übereifer wird, aus Motivation Übermotivation, aus Erkenntnis Überheblichkeit, dann wird Gott versuchen, uns zu erden. Petrus hat eine enge Perspektive und durch Gottes Wirken wird sie geweitet. Der Glaube an Jesus Christus hat immer wieder Grenzen erkannt und gesprengt, Grenzen überwunden. Der Glaube an Christus baut keine Mauern, er überwindet Grenzen. Aber Grenzöffnungen machen Menschen Angst. Und Petrus wird an seine Grenze geführt und findet dann Frieden mit einer offenen Grenze. Vielleicht ist es zunächst nur im Traumgesicht möglich, dass er das Widerwärtige, das er wirklich ablehnt, dass er Ekel empfindet, in sich aufnehmen soll. Petrus wird im Traum von Gott aufgefordert, in sich aufzunehmen, was er unvereinbar hält mit dem Glauben, für ekelhaft. Und zunächst ist das nur ein Gedankenexperiment mit Gott. Wenn Gott das von mir erwarten würde, was würde ich tun? Dreimal deckt er ihm den Tisch, zeigt ihm diese Speisen. Dreimal All-You-Can-Eat-Traum. Und dann? Drittens, der Geist Gottes macht uns Beine und er lässt uns Vielfalt umarmen. Ja, Gottes Geist bringt Petrus jetzt in Bewegung. Er ist nicht mehr auf dem Dach. Während er da noch sitzt und nachdenkt, doch er ist noch da, seine Vernunft ist auch nicht ausgestaltet bei der Vision, weil er rätselt noch, was sie bedeutet, das steht gleich dreimal da. Während er da oben sitzt, führt Gottes Geist ja schon die Männer direkt vor seine Haustür, die ihn abholen sollen. Und der Rechtgläubige braucht offensichtlich viel Wirken des Heiligen Geistes, um seine Grenze zu überschreiten. Und Petrus wird jetzt darauf vorbereitet, auch durch Gottes Stimme, dass da Leute vor der Tür stehen werden und denen soll er freundlich begegnen und er soll mit ihnen gehen. Der Geist Gottes macht ihm Beine. Und wir erfahren jetzt, wie Petrus die Augen und Arme geöffnet werden. Ab Vers 23. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit. Einen Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Und als Petrus in das Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Und dort fand er all die Leute, die herbeigekommen waren. Und Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit Fremden zu haben oder ihn in seinem Haus aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen unvorschriftmäßig oder unrein nennen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich wissen, warum ihr mich überhaupt eingeladen habt. Merkt ihr, Petrus nimmt die Vision nicht wörtlich. Er versteht die Symbolik. Es geht nicht um Speisegesetze, es geht um Menschen. Er sagt, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden und keinen Menschen unrein nennen soll. Gott hat ihm im Traum keine Menschen gezeigt, er hat ihm Tiere gezeigt. Er war aufgefordert zu essen, aber jetzt sieht er die Menükarte auf seinem geistlichen Horizont anders. Er sieht Menschen. Hinter all seinen Geboten sieht er, dass sie verhindern, dass er auf Menschen zugeht. Nicht der fremde Cornelius muss sich bekehren, sondern der Apostel, der Fels der Kirche. Der kehrt um. Sein Denken, sein Glauben wird weiter. Und durch das Traumgesicht bleibt Petrus nicht mehr im Schneckenhaus der Ängste stecken. Es wird aufgeweicht, wo er festgefahren war. Es kommt zu einer neuen Einsicht. Und als er hört, wie Gott dem Fremden, diesem römischen Gottsucher, beim Beten begegnet ist, dann hält Petrus eine Predigt, die Menschen zum Glauben an Gott führt. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, der nimmt Gott an. Ganz gleich, aus welchem Volk er stammt. Das entspricht dem Wort, das Gott dem Volk Israel gesandt hat. Er hat ihm die gute Nachricht verkündet, dass er durch Jesus Christus Frieden auf die Erde gebracht hat. Und Jesus Christus ist Herr über alle Menschen. Es geht jetzt nicht nur um die private neue Sichtweise von Petrus. Er kann sie gleich zu einer Predigt machen für alle. Er kann nicht schweigen davon, wofür ihn Gott die Augen geöffnet hat. Er sagt den Zuhörern, lege deine Berührungsängste ab. Überschreite Grenzen. Umarme Vielfalt. Glaube, dass Gott alle Menschen willkommen heißt. Sei dir sicher, dass nicht entscheidend ist, auf welchem Volk du kommst. Benötigst du eine Veränderung, wie Petrus sie durchlebt hat? Hat uns als Gemeinde schon der Geist diese Einsicht geschenkt, dass die Gemeinde Jesu für alle da ist, ohne Einschränkung der Herkunft, der Vorgeschichte, der sexuellen Identität, der Rasse? Unser Leitbild formuliert das als Traum. Es sagt, Gott liebt Vielfalt. Wir möchten jeden als Bereicherung unserer Gemeinschaft begrüßen. Wir wollen Vielfalt umarmen und Weite mit Tiefgang leben. Wir träumen von einer interkulturellen Gemeinde. Jeden, egal wo er kommt, egal wie schräg, wie komisch er ist, haben wir als Gemeinde noch Hindernisse, Berührungsängste, alle an Christus heranzulassen? Dann lässt Gott vielleicht heute vor uns ein Tuch herunter und wir sehen, dass das, was ekelhaft, unvereinbar mit unseren Überzeugungen erscheint, Gott auffordert, nimm es in die Hand. Lass dich berühren, damit auch diese Menschen mit meiner Liebe berührt werden können. Petrus setzt sich an einen Tisch mit Menschen, mit denen er nie zuvor soziale Kontakte hatte. Er geht in ein Haus, in das er sonst nie gegangen wäre, mit Leuten, mit denen er sonst nie in einem Raum wäre. Und dort ändert sich seine Überzeugung. Er macht sich auf den Weg in eine völlig ungewohnte Umgebung und er erlebt Vollmacht bei seiner Predigt. Noch während Petrus predigte, kam der Heilige Geist auf alle herab, Vers 44, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten das nicht fassen. Auch auf die Heiden ist die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen. Sie hörten sie in Zungen reden, Gott preisen. Petrus sagte, kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Christi taufen zu lassen. Und danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Der Heilige Geist dolmetscht hier und auf einmal werden die Zuhörer gläubig, empfangen Geistesgaben, hier die Zungenrede und das Lob Gottes. Und aus dem Fremden werden getaufte Brüder und Schwestern. Und Gott möchte, dass alle Menschen den Heiligen Geist empfangen und Christus aufnehmen. Eine verrückte Bekehrungsgeschichte. Von einem Felsen, vom etablierten, gut informierten, traditionellen, aber engen Christen, der durch ein Traumgesicht in die Weite geführt wird, der auf Fremde zugeht, der sich umarmen lässt, der anfängt, vom Frieden Gottes zu reden und neue Wege zu gehen. So verrückt Gottes Liebe Grenzen. Bis heute. Übrigens auch gegenüber den Artischocken. Lasst uns gemeinsam beten und dazu aufstehen. Lasst uns aufstehen. Ich habe ein Gebet vorbereitet. Und wer dem das noch nicht zu schnell ist, den bitte ich mit mir zu beten, mitzusprechen, dass wir unsere Herzen groß machen, unsere Herzen weich machen, unsere Herzen weit machen lassen von Gott und sie öffnen. Wer betet mit mir? Lieber Vater im Himmel und Vater Jesu Christi, durch die Kraft des Heiligen Geistes, mach unsere Herzen groß, damit sie groß genug sind, die Größe deiner Liebe aufzunehmen. Mach unsere Herzen weich, dass sie harte Standpunkte aufweichen können, auf denen wir uns festgefahren haben. Mach unsere Herzen weit, damit wir unterschiedlichen geistlichen Ausdrucksweisen und Stilrichtungen Platz bieten, und wir denen mit Respekt begegnen können, die uns fremd erscheinen. Ja, öffne unsere Herzen, damit sie furchtlos bleiben in jeder Begegnung mit dem anderen und wir deine Friedensboten sein können. Amen.